Ja, Wahnsinn. Ich bin bereits zum zweiten Mal in den Genuss von dem Musical gekommen. Das ist wirklich Wahnsinn, was die Kinder auf die Beine gestellt haben, sofern sie mich noch hören können. Ihr Lieben, vielen Dank euch. Ich war kurz vor 7 hier, noch gar nicht wirklich wach. Und kurz nach 7 kamen schon die ersten Kinder, um hier sich vorzubereiten, umzuziehen, Soundcheck zu machen und so weiter. Das ist wirklich ein richtiger Marathon für die heute. Aber ich finde, die haben das wirklich gut gemacht. Und so passend für die Botschaft, die wir heute haben. Da ist ein Mensch, der stirbt und dann lebt er wieder. Wie kann das sein? Und wir möchten uns heute noch ein paar Minuten nehmen, um genau darüber nachzudenken, um genau darüber zu sprechen. Im Volksmund heißt es, nichts ist sicher, außer die Steuern und der Tod. Das soll Benjamin Franklin gesagt haben, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich stammt dieser Satz aus seiner Feder. Nichts ist sicher im Leben, außer die Steuern und der Tod. Um ehrlich zu sein, das stimmt auch irgendwie, aber nicht an Ostern. An Ostern begegnen wir einem Menschen, der den Tod besiegt, der stirbt und weiterlebt und aufersteht. Dementsprechend möchten wir heute darüber sprechen, wenn der Tod ein Ende hat. Das ist der Titel meiner heutigen Predigt. Jesus lebt und das ändert alles. Jesus Christus lebt und damit verändert sich der Grundverlauf unserer Menschheitsgeschichte und der Grundverlauf meines und deines Lebens. Und wir werden uns heute nochmal einen Evangelientext anschauen und schauen, was passiert, wenn der Tod ein Ende hat. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen oder aufklicken. Wir befinden uns im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Lukas 24, die Verse 1 bis 12. Aber am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie, damit sind die Frauen gemeint, zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber schrakten und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschien ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher, ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Das ist das Osterwunder. Wenn wir auf das Osterwunder schauen, dann merken wir einige Dinge. Das erste ist, wenn der Tod ein Ende hat, wenn das Grab leer ist, sprengt es die menschliche Vorstellungskraft. Lass uns nochmal zurückgehen an die ersten Verse. Aber am ersten Tag der Woche, früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. In den ersten Versen wird deutlich, alles ist auf Tod eingestellt. Was war passiert? Jesus Christus ist gestorben, er wurde in ein Felsengrab gelegt und dann war Sabbat. Vorher hatten die Frauen noch die wohlriechenden Öle und Salben vorbereitet und jetzt am ersten Tag der Woche gehen sie ganz früh morgens los zum Grab und alles ist auf Tod eingestellt. Warum früh? Der Text betont es hier sogar. Und man darf ja wohl die Frage stellen, kann man nicht an so einem Tag auch warten? Warum treibt es sie früh zum Grab? Es ist liebende Trauer. Es war doch gerade ihr Jesus, mit dem sie unterwegs waren, der ermordet wurde. Und jetzt wollen sie ihm wenigstens die letzte Ehre erweisen. Nach jüdischem Gesetz und nach jüdischen Bräuchen nehmen sie wohlriechende Öle und Salben und machen sich auf den Weg. Alles ist auf Tod eingestellt. Niemand erwartet, dass man hier mit so einer Salbung irgendwas umkehren kann. Man versucht eigentlich nur, den Verwesungsprozess des Körpers zu verlangsamen. Man hofft, dass es dadurch nicht so schnell stinkt und der Leib noch eine gewisse Zeit erhalten bleibt. Man versucht einfach nur, mit der Situation klarzukommen, wie sie ist. Jesus, unser Freund, ist tot und wir wollen wenigstens seinen Körper noch eine gewisse Zeit bei uns haben, um zu trauern und um Abschied zu nehmen. Und so machen sie sich auf dem Weg zum Grab, um ihrem Herrn die letzte Ehre zu erweisen. Sie sind unterwegs und die anderen Evangelisten erzählen uns davon, dass sie auf dem Weg schon beratschlagen und sagen, ja Moment, wie kommen wir denn überhaupt an ihn ran, wenn doch der Stein da ist? Dieses Felsengrab wurde mit einem großen Stein versiegelt. Zugegeben, der große Stein war ein bisschen größer und ein bisschen schwerer als unser Pappkamerad, den wir heute hier haben. Aber von der Idee her war es genau das. Ein großer Stein wurde vorgewälzt, sodass man nicht an Jesus rankommt. Aber sie können nicht anders und so gehen sie trotzdem hin. Und sie kommen an und sie merken, der Stein ist weggerollt. Die erste Hürde ist eigentlich schon weg. Das erste Problem ist gelöst. Aber dann nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Sie kommen zum Grab, sie gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Das ist eine Katastrophe für eine Beerdigung. Man kommt hin, man will trauern, man will salben und dann ist nicht mal mehr der Tote da. Es wird für die Frauen wahrscheinlich im ersten Moment eine völlige Katastrophe gewesen. Wir sehen auch in den nächsten Versen, dass sie ratlos sind. Alles ist auf Tod eingestellt. Warum ist Jesus weg? Warum ist der Leichnam nicht mehr da? Da ist ein Mann, der so handelt, als wäre er Gott, der alles kann, der alles weiß, der behauptet, Messias zu sein. Aber wenn der Tod hineinbricht, wissen selbst die engsten Gefährtinnen und Gefährten, dass es nicht mehr weitergeht. Und jetzt ist es eine Katastrophe. Wir haben nicht mal mehr einen Ort, wo wir trauern können. Wir haben nicht mal mehr einen Jesus, den wir um uns haben. Angesichts des Todes haben die Menschen keine Antwort. Klar, sie haben ihre Riten, sie haben die Rituale, sie haben ihre Liebe, die sie drängt, aber eine ehrliche Antwort auf den Tod hat doch mal niemand von uns. Ob wir wollen oder nicht, wir kommen einem Tod nicht entgegen. Und gerade an Ostern, interessanterweise an Ostern, wird die Realität des Todes, die Endgültigkeit unseres Lebens doch so sichtbar. Wir können es zwar hier alles lieb anmalen, wir können hier ein liebes Krippenspiel haben, wo schöne Kinder am Ende singen, aber was macht es wirklich mit uns? Niemand von uns kommt doch an der Realität des Todes vorbei und was ändert bitte so eine schöne Osterbotschaft daran? Auch wenn Ostern das größte Fest der Christenheit ist, ist die erste Botschaft dieses leeren Grabes gar nicht so festlich. Die Realität des Todes ist etwas, was wir Menschen auch nicht verhindern können, egal wie gut und liebevoll wir sind. Das Leben ist vergänglich und diese Vergänglichkeit ein wenig zu verschönern, schafft sie nicht ab, sondern stellt uns genau vor das Problem. Aus menschlicher Perspektive hat der Tod hier kein Ende, sondern er bringt das Ende. Über das leere Grab sehen wir nicht nur, dass es uns auf die Realität hinweist. Wenn der Tod ein Ende hat, dann ist es nicht nur so, dass wir Menschen damit nicht klarkommen und dass das unsere Vorstellungskraft sprengt, sondern wir sehen auch Gottes Absicht. Wenn der Tod ein Ende hat, kommt Gottes Plan zum Ziel. Die Frauen sind angesichts des leeren Grabes ratlos. Aber schaut mal, wenn wir weiterlesen in Vers 4. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Während die Frauen in Verlegenheit geraten, also nicht weiter wissen, ratlos sind, erscheinen ihnen zwei Engelgestalten. Die Art und Weise, wie die Engel hier auftreten, sind interessant. Normalerweise sehen wir das in der Bibel immer, dass Engel in so apokalyptischen Szenarien auftreten. Ja, Apokalyptik ist, um ganz einfach gesagt, die Vermittlung von Himmelswissen. Das heißt, die Engel kommen auf die Erde, um etwas zu sagen, was die Menschen in der Welt noch nicht wissen. Und im gewissen Sinne machen das die Engel hier auch, indem sie sagen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist aber auch aus Sicht der Engel eigentlich nichts Neues. Die Engel verweisen sie eigentlich eher zurück und sagen: Denkt doch daran, was er euch gesagt hat. Der Menschensohn muss überliefert werden. Er muss sterben und am dritten Tag auferstehen. Mit anderen Worten, Karfreitag und Ostern ist aus Gottes Perspektive kein Versehen. Das in das Leben von Jesu ein endgültiger Tod hineinbricht, ist nicht, weil Gott nicht aufgepasst hat. Ist nicht, weil Gott sich vertan hat, sondern es ist Gottes Plan. Im tiefsten Leid und trotz der Realität des Todes, die nun mal da ist und gegen du und wir beide können nichts dagegen machen, ist es trotzdem Teil von Gottes Geschichte. Es war kein Versehen, er wollte das so. Das ist die Botschaft von Ostern, dass selbst im größten Leid das Evangelium siegt. Dass selbst im größten Leid Gott es immer noch in der Hand hält. Und gerade das sehen wir hier an Ostern. Ich weiß nicht, wie du die Ostertage erlebst. Ob das Tage sind, die für dich voller Freude sind, oder ob es eher Tage sind, in denen man merkt, dass die Fassade bröckelt. Indem man in tiefe Einsamkeit fällt, indem man Streitigkeiten bemerkt bei Familienfeiern, indem man sich Gedanken macht und Ängste bekommt, was die politische Situation angeht, oder indem man einfach auch erschlagen ist von seinem eigenen Versagen. Lass mich dir sagen, dass wir uns der Realität des Lebens und des Todes bewusst sind, ist eine gute Sache und Gott hat damit eine Absicht. Nämlich, über den Tod hinwegzukommen. Dass Jesus am Kreuz stirbt und begraben wird, mag die größte Katastrophe sein. Für Gott ist es aber der größte Sieg. Und darin sehen wir, dass wenn der Tod ein Ende hat, Gottes Plan zum Ziel kommt. Er tut das, was er immer tun wollte, indem er einen Weg schafft, wie Menschen der ewigen Realität des Todes entrinnen können. Indem Jesus Christus auf diese Welt kommt, ein perfektes Leben lebt und ganz bewusst, willentlich stirbt, damit wir, wenn wir an ihn glauben, ewig leben können. Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Der Theologe Daryl Bock schreibt zu dieser Geschichte: Wir haben bereits festgestellt, wie wichtig die Vorstellung ist, dass Gott seine Verheißungen hält. Die Auferstehung ist eine der größten Verheißungen. Nach der christlichen Hoffnung schenkt Gott seinen Kindern ewiges Leben in einer Welt, die er neu schaffen und erneuern wird. Wenn eine solche Welt kommen wird und wenn Gott seine Verheißung tatsächlich hält, dann gehört es zu den grundlegendsten Aufgaben des Lebens, sich darauf vorzubereiten. Das kommende Leben ist natürlich von viel längerer Dauer als das Leben hier und jetzt. Daher ist die Vorbereitung darauf wichtiger als alle kurzfristigen Fragen, denen wir heute begegnen. Mit anderen Worten, Jesus ist auferstanden und dadurch hast du Zugang zu Gott und hast Möglichkeit für ein Leben, das über diesem Leben steht. Mit einem Gott, der auch über dieses Leben hinaus denkt und plant. Meine Frage ist, tust du das auch? Gott selber steht über unserem irdischen Leben und er denkt und plant weiter. Tust du das auch? Schau mal, du kannst dein Leben lang versuchen, der Realität des Todes aus dem Weg zu gehen oder sie zu verschönern. Du kannst Beerdigungen oder Friedhöfe meiden. Du kannst dich mit Gesundheit und Longevity oder was auch immer beschäftigen und deine 40 bis 90 Jahre auf diesem Planeten so gut wie möglich oder so gesund wie möglich gestalten. Aber die Botschaft von Ostern und die Botschaft des Evangeliums ist es, dass niemand dem Tod ausweichen kann, selbst an Ostern. Sie zeigt aber auch, dass es einen gibt, der diesen Tod überwunden hat. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es zeigt, dass es jemanden gibt, von dem ewiges Leben und ewige Kraft kommt. Schaut mal, Paulus schreibt in Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Paulus sagt also Folgendes. Erstens, wenn du an Jesus als deinen Herrn und Retter glaubst, kann das Wunder von Ostern auch heute für dich zum Wunder werden. In dem ewiges Leben greifbar nahe ist und Gott über eine Kraft verfügt, die aus Totem Leben machen kann, die aus deinem geistlichen Tod Leben machen kann, wo du Vergebung bekommen kannst und Frieden bei Gott in Ewigkeit. Und zweitens, wenn du Christ bist, zeigt es, dass die Kraft der Auferstehung auch dein eigenes Leben markiert. Es ist auch Teil deines Wesens. Ihr Lieben, für uns Christen ist Ostern nicht einfach nur ein netter Feiertag. Es zeigt die Kraft Gottes, die, pass auf, auch in dir lebt. Das ist der Punkt von Paulus in Römer 8. Diese Kraft der Auferstehung lebt in dir und gibt dir die Kraft, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Also lebe auch in dieser Kraft. Lebe in der Kraft des Evangeliums, indem du weißt, dass Jesus den Tod besiegt hat und dir die Kraft gibt, Entscheidungen zu treffen, die ihn ehren. Gegen schlechte Verhaltensweisen anzukämpfen, weil er mit dir ist und Sünde abzulegen, weil er dich verändert. Wenn der Tod ein Ende hat, dann wird also dadurch deutlich, dass Gottes Plan zum Ziel kommt für jeden von uns. Aber es wird auch auf den Punkt gebracht, dass wenn der Tod ein Ende hat, es eine Entscheidung provoziert. Und das ist mein letzter Punkt, damit will ich abschließen. Wenn der Tod ein Ende hat, provoziert es eine Entscheidung. Schaut mal die letzten Verse. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den 11 und den anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Das ist allzu menschlich. Es erschien ihnen wie Geschwätz. Man könnte das Ganze auch so übersetzen. Es erschien ihnen wie dummes Gerede oder ein Witz. Mit anderen Worten, die Jünger sind in ihrer Trauer. Die Frauen kommen und sagen, ja Moment, der ist nicht tot, ein Engel hat's uns gesagt. Und die Männer sagen, oh, die Frauen erzählen Witze. Was ist denn mit denen los? Was ist das denn für ein dummes Gerede? Ein Engel ist erschienen. Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken. Das kann doch nicht sein, dass die jetzt vom Grab kommen und uns sowas erzählen und sie glaubten ihnen nicht. Das ist eine allzu menschliche Reaktion, oder? Ich meine, man darf ja wohl die Frage stellen, ob das Ganze nicht doch ein Märchen ist, was wir uns hier einreden. Ob das nicht einfach nur Geschwätz ist. Mal ganz ehrlich, Lukas und die anderen Evangelisten hätten sich das doch einfach ausdenken können. Ich meine, keiner von uns war da. Wie können wir das denn überprüfen? Und sie wollten bestimmt irgendwie eine Geschichte, auf die sich die junge Christenheit, die sich jetzt formiert, verlassen kann. Und da wäre es doch das Beste, sich irgendeine historische Geschichte als Märchen auszudenken, oder? Ich meine, mindestens an Ostern darf man diese Frage doch mal stellen. Aber schaut mal, ich muss gleichzeitig noch einen anderen Gedanken sagen. Wenn Lukas und die anderen Evangelisten wollten, dass man diese Geschichte glaubt, die sie sich ausgedacht haben, dann hätten sie sich die Geschichte zwar ausgedacht, aber sie werden nicht auf die Idee gekommen, sich die Geschichte so auszudenken. Frauen in der damaligen Zeit waren gar nicht zeugnisfähig. Das, was sie sagten, wurde vor Gericht nicht mal ernst genommen. Warum sind es gerade die Frauen? Wenn man sich als Evangelist eine Geschichte ausdenkt, macht man das nicht so. Man macht's anders. Jetzt sagt man, ja, Moment, das ist ja also irgendwie einfach. Die haben es ja sich wahrscheinlich nicht selbst ausgedacht, sondern die haben ja die Lehre der Apostel. Mit den anderen Worten, die Apostel haben irgendwann gemerkt, Jesus ist tot, und dann haben sie sich einfach diese Geschichte ausgedacht, diese Theorie gibt es wirklich, sie haben den Leichnam geklaut, um ihre Haut zu retten, damit sie nicht wie die größten Spinner dastehen. Und dann haben die Evangelisten das einfach geglaubt und übernommen. Das ist ja auch eine eigentlich gar nicht so abwegige Überlegung, klingt ja eigentlich logisch. Aber Moment, in keinem Evangelium kommen die Apostel gut weg. Sie sind eigentlich in dieser Geschichte immer die Kritiker, immer die Ungläubigen. Mit anderen Worten, wenn die Apostel sich das ausgedacht hätten, hätten sie sich das nicht so ausgedacht. Wenn sie sich eine Geschichte überlegt hätten, die ihre Haut rettet und sie gut dastehen lässt, wäre das die dümmste Überlegung, die sie hätten haben können. Mit anderen Worten, der Text legt wirklich nahe, dass es einen Gott gibt, der gestorben ist und der auferstanden ist. Und vielleicht stehst du dem kritisch gegenüber. Ich will dir nur sagen, der Text macht es erstens uns deutlich. Zweitens will ich dir ein Angebot machen. Auch die Jünger und auch Petrus waren kritisch. Auch sie haben das eventuell nicht geglaubt. Und Petrus, der Teil von diesen Jüngern war, war mit Sicherheit kritisch. Aber er geht trotzdem, um nachzuschauen. Mit anderen Worten, auch die Jünger haben gewisse Vorbehalte und es ist verständlich. Aber wenn das stimmt, dann ist die Nachricht zu gut, um nicht einmal nachzuschauen. Und das finde ich eine spannende Überlegung. Schaut mal, wenn einfach mal nur angenommen, das ist wahr, da gibt es einen Gott, der lebt, der für dich stirbt. Und der wieder lebt, mit anderen Worten, den Tod ein für alle Mal überwindet. Wenn das wahr ist, ändert es dein Leben komplett. Dann gibt es für uns ein ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod, ein Leben außerhalb der Verdammnis, ein Leben mit echtem Frieden. Ein Leben, der die Realität des Todes übersteigt. Ein Leben, der dir Hoffnung gibt. Ein Leben, das dir Hoffnung gibt. Es gibt einen Retter, der alles für dich getan hat, der für dich gestorben ist und lebt. Und du mit ihm. Wenn das wahr ist, dann würde das doch das bedeuten. Und wenn es doch alles verändert, egal wie komisch das klingt, dann schau doch nach. Was meine ich damit? Schau mal, wenn du jetzt in den nächsten Tagen einen Brief bekommen würdest, und in dem Brief würde stehen, du hast irgendwie einen entfernten Verwandten und den kennst du nicht. Und den hast du auch noch nie getroffen und du hast noch nie was von ihm gehört. Aber er ist gestorben und er hat dir 5 Millionen Euro in bar hinterlassen und du kannst sie in der Kreissparkasse in Köln in irgendeiner gegebenen Filiale abholen. Ja, also ich sag mal so, ich wäre kritisch, ihr wahrscheinlich auch. Ja, ich würde wahrscheinlich denken, das ist ein Betrug, das ist ein Scam. Ja, und man wird sich wahrscheinlich alles angucken, okay, passt die Adresse und irgendwie so, passt es irgendwie. Und ganz ehrlich, ich wäre extrem kritisch, aber ich würde nachschauen. Ich würde trotzdem hergehen und mal wenigstens gucken, ob was dran ist. Und genauso ist es doch mit dieser Botschaft. Wenn das wirklich stimmt, die Sache ist zu gut, um bei aller Kritik nicht nochmal nachzuschauen. Was ist mein Angebot an dich? Mein Angebot an dich ist, dass du die nächste Woche nimmst, vielleicht hast du noch Osterferien oder Semesterferien oder irgendwas, du nimmst dir jeden Tag 20 Minuten. Du liest die Bibel, fängst bei Johannes 1 an und liest einfach jeden Tag 1-2 Kapitel. Und du betest und sagst, Gott, wenn du wirklich lebst, wenn du nicht im Grab verstaubt bist, dann zeig dich in meinem Leben. wenn das wirklich wahr ist, dann sei ehrlich zu dir selbst und prüf das. Das ist mein Angebot an dich. Die Osterbotschaft ist zu gut, um wahr zu sein. Es ist ein Leben, das Christus uns anbietet, das diesen Tod übersteigt. Es ist Leben in Fülle. Wenn der Tod an Ostern wirklich ein Ende hat, ändert das alles. Indem Jesus für dich und mich gestorben ist, indem diese Kraft in uns Christen lebt und wir dadurch die Möglichkeit haben, nicht einfach nur in Heiligung hineinzustolpern, sondern mit völliger Gewissheit ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Ich möchte dich dazu ermutigen, Schritte im Glauben zu gehen, in dem Bewusstsein, dass der Auferstandene in dir lebt. Dass wir das nicht einfach nur aus religiöser Propaganda heraus machen, sondern weil der Geist Gottes in uns lebt. Wenn der Tod ein Ende hat, ist das die Möglichkeit für uns, ewiges Leben zu bekommen und dem Tod ein für alle Mal auszuweichen. Und wir können nicht anders, als dem Ganzen wenigstens eine Chance zu geben. Und vielleicht jetzt und für immer das Leben zu finden. Mit anderen Worten, Halleluja, der Sieg ist sein. Auf Golgatha wurden wir befreit. Nun hat der Tod ein für alle Mal die Macht verloren, weil er lebt, sein Grab leer ist und der Tod ein für alle Mal ein Ende hat. Amen.